Lesung.
Hallo, ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Zu Gast ist heute der Autor Georg Brun. Hallo Georg, stell dich doch einfach mal vor.
Emilia, einen schönen guten Abend. Ich sage erst einmal ganz herzlichen Dank für die Einladung. Mein Name ist, wie du richtig gesagt hast, Georg Brun. Ich bin ein relativ alter Knabe hier aus München und die lieben Zuhörerinnen und Zuhörer werden das auch unschwer erkennen. Ich kann alles außer Hochdeutsch. Ich war in meinem ersten Leben Kriminalbeamter im Bayerischen Landeskriminalamt. Dann habe ich Jura studiert und bin ins Wissenschaftsministerium gegangen. Habe mich lange Jahre für Rechtsgeschichte und Geschichte interessiert und historische Romane geschrieben, unter anderem auch drei beim Aufbau Verlag in Berlin. Danach hatte ich mal sehr viel Arbeit und habe 15 Jahre nichts mehr veröffentlicht. Und vor einem halben Jahr habe ich gemeinsam mit meinem Ruhestand vom aktiven Beruf mir dann gedacht, jetzt musst du ein bisschen Krimi-Geschichten erfinden. Ich bin ein alter Märchenerzähler und habe meinen ersten Krimi veröffentlicht, einen München-Krimi, der heißt Bodenloser Fall. So viel für den Moment zu mir.
Wow, du hast ganz schön viel erlebt.
Ja, langweilig war es nicht, aber wenn man so mehrere Hände voll Jahre hinter sich hat, dann wäre es ja auch schlimm, wenn es zu langweilig gewesen wäre.
Das stimmt. Hast du uns heute ein Märchen mitgebracht?
Ja, so Krimis, die sind ja eigentlich immer so eine Mischung aus Dichtung und Wahrheit. Jetzt will man ja nicht bei Goethe wildern, der dazu einmal viele Seiten geschrieben hat. Aber also ich schreibe von klein auf und das gern und sage also zu mir selber, ich bin ein Märchenerzähler. Also ich habe eine Tochter, die ist mittlerweile schon fast 28 Jahre alt. Die braucht den Papa nicht mehr als Märchenonkel. Aber als sie klein war, habe ich ja natürlich auch viele Geschichten erzählt. Und so versuche ich auch meine Romane zu erzählen als Geschichten, die man im Strandkorb oder auf der Liegewiese an einem oberbayerischen See lesen kann. Also nicht die fürchterlich ernste Literatur, wo man auf jeder Seite fünfmal im Lexikon nachschlagen muss, sondern so ein bisschen Geschichten. Aus dem Hier und Jetzt allerdings ist der München-Krimi Bodenloser Fall, den ich mitgebracht habe, eine relativ einfache Geschichte. Da gibt es keinen Mord und keinen Totschlag. Es geht allerdings um Korruption und um Sündenbocke. Und im Mittelpunkt steht da die Frage nach Gerechtigkeit und wie sie erreicht werden kann. Der Kriminalfall an sich behandelt die Delikte Untreue und Unterschlagung und bezieht im Grunde seine Spannung aus dem Verwirrspiel, wer wem wie viel weggenommen hat.
Jetzt bin ich neugierig. Magst du gleich mal anfangen?
Ja, vielleicht möchte ich nur ein paar Sachen vorweg sagen, bevor ich mit dem Lesen anfange. Also wie gesagt, ich bin jetzt seit fast Mitte 60 und habe mich aber getraut, als Vater einer 28-jährigen Tochter eine junge Rechtsanwältin zur Hauptfigur zu machen. Das ist Olga. Die ist unter anderem auch begeisterte Bergsteigerin, die sich idealistisch für Gerechtigkeit einsetzt. Pflichtmandate hatte Olga schon viele. Doch dieses Mandat, um das es hier geht, das ist wirklich anders. Ihr Mandant ist schuldig. Und ist es auch wieder nicht. Es geht um 1 Million Euro, die veruntreut wurde. Aber von wem? Das ist die Frage. Gemeinsam mit einem routinierten Privatdetektiv, dem Alex, beginnt Olga, eigene Ermittlungen anzustellen und sie gerät in ein Dickicht von Bestechung und Verleumdung. In dessen Zentrum steht das Prestigeobjekt von München, nämlich die Sanierung des Europäischen Theaters. Als das Duo an seine Grenzen stößt, erhält es unerwartet Hilfe. Olgas Zufallsbekanntschaft Sonja erweist sich nicht nur als talentierte IT-Spezialistin, sondern sie gibt Olga auch den Halt, den sie seit langem gesucht hat. Gemeinsam wagen sie sich an die herausforderndste Gratwanderung ihres Lebens. Das Intrigenspiel im Hintergrund liefert im leitenden Bauingenieur Sascha Wallot den geeigneten Sündenbock. Dieser sieht in der Generalsanierung die Krönung seines Lebenswerkes und möchte das Projekt um jeden Preis zu Ende bringen, weshalb er dem Architekturbüro mehr Gelder auszahlt, als gerechtfertigt erscheint. Auch hier geht es also um Untreue. In dem erfolgsorientierten Macher Wallock hat der Roman dann auch seine tragische Figur. Nach einem Unfall beim Mountainbiken liegt er mit Lähmungserscheinungen im Krankenhaus und muss hilflos miterleben, wie sein Lebenswerk zerbricht. Und damit hätte ich also jetzt schon ein bisschen angedeutet, dass ich so unter zwei Aspekten die Lesung machen möchte. Der eine Aspekt ist, da gehe ich so an den Roman Anfang und führe ein, also in das Verhältnis der Olga zu ihrem Mandanten. Und nachher eine kleine Pause, die wir wohl machen, wenn ich die bisherigen Podcasts, liebe Emilia, die ich von meiner Lesung gehört habe, richtig im Kopf habe, werde ich dann noch ein bisschen auf den tragischen Helden zu sprechen kommen. Wäre das in deinem Sinne?
Ja, natürlich.
Okay, also wenn du möchtest, dann fangen wir jetzt halt einfach an, und wenn Autoren nichts Besseres einfällt, dann fangen sie ja immer mit dem Anfang an.
Genau.
Es fällt mir nicht leicht, aber ich gestehe, ich bin schuldig. Sein Gesicht wirkte ernst, die Lippen zitternden. Mir sind meine finanziellen Verhältnisse entglitten. Ich habe mir unrechtmäßig Geld geborgt. Protker schaute Olga unsicher in die Augen. Ich weiß, das klingt nach einer 0815-Ausrede. Ja, ich habe Geld unterschlagen, aber ich wollte es zurückzahlen. In seinem Blick lag etwas Verzweifeltes. Geliehen. Ich habe mir das Geld nur geliehen. Und auch nicht diesen Riesenbetrag. Nein, nein, bitte, glauben Sie mir. Erzählen Sie, bat Olga. Dann sehen wir, was ich für Sie tun kann. Protger nickte und fuhr fort. Seit knapp 15 Jahren bin ich Mitglied des Freundeskreises des Museums der Moderne hier in München. Als man mich vor 11 Jahren gefragt hat, ob ich im Vorstand das Finanzressort übernehmen könnte, habe ich mich zur Verfügung gestellt und bin seitdem immer wieder gewählt und auf den Jahresversammlungen entlastet worden. Von Anfang an war für die Buchführungstätigkeit eine Aufwandsentschädigung von 200 Euro monatlich vereinbart, die ich mir jedoch 10 Jahre lang nicht ausbezahlt habe. Damals brauchte ich das Geld nicht und wollte dem Freundeskreis was Gutes tun. Ihr Amt ist also ehrenamtlicher Natur? Protger nickte. Deshalb wollten Sie kein Geld für die Buchführung nehmen? Ja. Aber plötzlich doch. Können Sie mir das erklären? Vor 2 Jahren ist meine Schwiegermutter schwer erkrankt, in ihrer Heimat, den Philippinen. Viele Menschen sind dort nicht krankenversichert. Auch meine Schwiegermutter hatte keine Versicherung und die Behandlung war teuer. Es war selbstverständlich für mich, die Kosten zu übernehmen. Vor gut einem Jahr musste ich den ersten Kredit aufnehmen, um die Fortsetzung der Behandlung zu ermöglichen. Wegen der hohen Kosten habe ich die Aufwandsentschädigung für die Buchhaltung für die zurückliegenden Jahre an mich ausbezahlt. Gerundet ein Betrag von 25.000 Euro, den ich entsprechend verbucht habe. Haben Sie das mit dem Vorstand abgesprochen? Nein, aber ich bin mir sicher, dass der Vorstand es billigen wird, antwortete Protger und hob bedauernd beide Hände, ehe er fortfuhr, sich zu erklären. Leider konnten die Ärzte meiner Schwiegermutter nicht retten. Ich bin mit meiner Frau und unseren Kindern zur Beerdigung geflogen, die ich ebenfalls bezahlt habe. Das war sehr teuer. Er stockte. Mit den Fingern tippte er nervös auf den Tisch. Sein Adamsapfel hüpfte beim Schlucken deutlich auf und ab. Sie haben keine Vorstellung davon, wie wichtig es für mich war, meiner Frau beizustehen, als ihre Mutter so schwer erkrankt ist, fuhr er schließlich fort. Das ist doch selbstverständlich, bemerkte Olga, spürte aber, wie sehr es ihn danach drängte, seine Situation zu erläutern. Aber erzählen Sie ruhig etwas mehr, vielleicht hilft uns das bei unserer Verteidigungsstrategie, Ihr Motiv menschlich nachvollziehbar darzustellen. Glauben Sie mir, ich war wirklich in einer Notlage und für meine Frau war es sowieso nicht leicht, aus ihrer Heimat wegzugehen. Allein die vielen Kommentare, die sich meine Frau anhören muss, weil sie Asiatin ist und anders aussieht, diese unterschwelligen Anfeindungen gehen unter die Haut. Wie hätte ich da ihre Mutter im Stich lassen sollen? Das verstehe ich alles und es tut mir leid für Sie und Ihre Familie. Aber warum der Griff in die Vereinskasse? Lenkte Olga den Fokus wieder auf die sachlichen Dinge. Erzählen Sie mir, was Sie gemacht haben. Meine Konten waren ordentlich überzogen. Ich war mir nicht sicher, ob ich noch einen Kredit von meiner Hausbank bekommen würde. Und ja, ich wollte mich auch nicht weiter bei der Bank verschulden. Um kurzfristig etwas flüssiger zu werden, habe ich mir vom Freundeskreiskonto 20.000 Euro auf mein Privatkonto überwiesen und habe das mit dem kreativen Vermerk Zwischenfinanzierung verbucht. Im Januar habe ich mir nochmals 20.000 Euro überwiesen, diesmal mit dem Verwendungszweck Darlehen. Von diesen 40.000 Euro habe ich vor 10 Wochen die Hälfte zurücküberwiesen. Den Rest wollte ich spätestens in 6 Monaten zurückzahlen. Auf keinen Fall wollte ich mich bereichern. Aber ja, mir ist klar, dass ich nicht so hätte handeln dürfen. Brodka stockte. Olga spürte, dass ihm sein Geständnis peinlich war. Doch das konnte sie ihm nicht ersparen. Hinterher ist man immer schlauer, zwang sich Brodka zum Weitersprechen. Dann habe ich die größte Eselei begangen. Um ohne Aufsehen zurückzuzahlen, habe ich bei der letzten Bilanzerstellung eine Bankunterlage frisiert. Heute fasse ich mir deswegen an den Kopf, aber damals dachte ich, die Fälschung fällt bestimmt nicht auf und ich gewinne Zeit. Wieder hielt er inne und sah Olga mit einem Blick an, der um Nachsicht bat. So leicht wird das nicht, dachte Olga und sah die Summe vor sich, die in der Anklageschrift stand. Bisher hatte Brodka nur die kleinen Beträge genannt. Die große Summe hatte er bestritten. »Was hast du auf dem Herzen?«, fragte Alex, als er sich ihr gegenübersetzte und die modische Sonnenbrille abnahm. Seine Augen blitzten vor Neugier. Das mochte Olga besonders an ihrem Privatermittler. Diese frische Offenheit für Neues und die Freude an seiner Arbeit, obwohl sie allzu oft aus langweiligen Ermittlungen oder Observationen bestand. »Mir sind einige Vorgänge bei einer Bank rätselhaft«, antwortete Olga. »Aber lass uns erst mal bestellen und mich wissen, wie es dir geht.«
»Och, die Geschäfte laufen und der Gin Tonic schmeckt.«
»Fein«, sagte Olga, »das war ja schon mal anders.«
»Ach, der Gin Tonic hat mir immer geschmeckt.«
Alex Sorger sagte es mit einem jungenhaften Lachen. Olga gefiel sein Humor, den er wiedergefunden hatte, nachdem es ihm vor rund 10 Jahren einmal ziemlich dreckig gegangen war. Damals hatte es einen empfindlichen Bruch in seiner Biografie gegeben, über den er nach dem Freispruch, den sie für ihn erwirkt hatte, mit einer Wehmut berichtet hatte, die sie diesem unangreifbar wirkenden Mann nicht zugetraut hätte. »Trinken wir einen Kirschweizen«, entschied Olga resolut und winkte der Bedienung. »Geht auf mich!«
»Deine Vorlieben ändern sich nie. Was macht das Klettern?«
»Ich komme zu wenig zum Trainieren und der Hüftspeck tut ein Übriges, mich vom 8. Grad fernzuhalten.«
»Fishing for Compliments ist unter Freunden verboten«, tadelte Alex mit erhobenem Zeigefinger.
»Es ist auch nur ein knappes Kilo, trotzdem spürt man das im Klettergarten. Wenn du mit mir klettern würdest,
aber du ziehst es ja vor, dich mit Stand-up-Paddling zu vergnügen. Prost! Das mit Kirschsaft gespritzte Hefeweißbier war gekommen. Sie stießen mit den Böden der Weißbiergläser aneinander und genossen die ersten Schlucke. Du solltest meinen Sport mal ausprobieren. Das beruhigt die Nerven, erwiderte Alex, nachdem er sein Glas abgesetzt hatte. Aber raus mit der Sprache, was kann ich für dich tun?
Du musst für mich in eine Bank einbrechen,
flüsterte Olga verschwörerisch und zwinkerte ihm zu. Nichts leichter als das, flachste Alex. Und im Ernst?
Das ist ernst. Mir geht es um Bewegungsdaten zu einem Konto, das erhebliche Unregelmäßigkeiten aufweist. Du müsstest in das System eindringen und versuchen, zurückliegende Vorgänge aufzuspüren.
Du meinst wirklich, ich soll den Rechner einer Bank hacken? Alex schaute sie ungläubig an und rieb mit dem Mittelfinger der rechten Hand über die steile Furche oberhalb seiner Nasenwurzel.
So könnte man es ausdrücken, erwiderte Olga. Du solltest deine Programmierkenntnisse nicht einrosten lassen.
Alex Augen blitzten. Er wird anbeißen, das sah sie voraus, aber fragte sie sich, darf ich ihn dazu anstiften? Was bedeutete es eigentlich für sie, sollte man sie dabei ertappen, einen Privatermittler zu einem Datendiebstahl angestiftet zu haben? Als Rechtsanwältin hatte sie die Stellung eines Organs der Rechtspflege und war vom Standesrecht gehalten, rechtstreu zu handeln. Ein Verstoß konnte sie die Anwaltszulassung kosten.
Netter Versuch. Ist es das Risiko wert?
Olga schüttelte den Kopf. Nein, es geht nur um ein Vermögensdelikt, aber es geht auch um Gerechtigkeit, betonte sie und erzählte kurz von der nachlässig geführten Ermittlung hinsichtlich der fehlenden 800.000 Euro.
Da kann oder will jemand nicht tiefer einsteigen, kommentierte Alex Olgas Bericht.
Und du bist mal wieder als rettender Engel unterwegs, oder?
Pflichtverteidigerin.
Das löst bei dir meistens einen besonderen Beschützerinstinkt aus, brummte Alex und prostete ihr zu. Olga wusste, wie sehr Alex genau diese Eigenschaft an ihr mochte. Er war selbst ein Gerechtigkeitssucher, der sich gern auf die Seite der Armen und Schwachen stellte. Bei den Benachteiligten dieser Welt ließ er eher Gnade walten und verzieh manchen Fehler, den er einem verwöhnten Erfolgsmenschen schwer angreifen würde. Nichts verabscheue ich mehr, als wenn jemand ungerecht behandelt wird. Das weißt du genau und da ticken wir ähnlich, ereiferte sich Olga.
Wo du recht hast, hast du recht. Aber mit diesem Handeln auf eigene Faust ist es so eine Sache.
Skrupel?
Respekt. Respekt und Angst, erwischt zu werden. Du weißt, ich bin ein gebranntes Kind.
Das verstehe ich. Vergiss es, winkte Olga ab und gab ihren Worten mit Absicht einen enttäuschten Klang.
Nicht so schnell, beschwichtigte Alex. Ins Sicherheitssystem einer Bank eindringen ist heikel und fast unmöglich. Aber wenn diese Bank etwas vertuschen will, um am Ende deinem Mandanten was in die Schuhe schiebt, nein, das geht gar nicht.
Jetzt funkelten seine Augen und Olga wusste seine nächsten Worte, ehe er die Lippen bewegte.
Ich versuch's, sagte er und trank sein Glas leer.
Nachdenklich saß Alex Sorger vor dem Computer und studierte die Login-Seite der Bank, in deren internes System er für Olga einbrechen sollte. Zuerst versuchte er es mit den Zugangsdaten von Martin Brodker, war aber nicht überrascht, dass dieser Login gesperrt war. Dann probierte er es mit dem Namen des derzeitigen Vorstandsvorsitzenden des Freundeskreises und drei verschiedenen Kombinationen aus diesen zugeschnittenen Ziffern. Jedes Mal erhielt er die Meldung, Sie haben eine ungültige Kombination von Benutzername, Teilnehmernummer und PIN eingegeben. Bitte geben Sie die Legitimationsdaten erneut ein. Auch das überraschte ihn nicht. Auf den ersten Blick erschien ihm der Zugang sehr gut gesichert, was ihn dazu zwang, mit einem besonderen Dietrich an das Schloss heranzugehen. Wie damals, als er mit besten Absichten die Regeln verletzt hatte, die ein Kriminalbeamter in Deutschland einhalten sollte. Mit verbotenen Methoden war es ihm gelungen, einen Star unter den Wirtschaftsbetrügern dingfest zu machen. Er war geradezu besessen davon gewesen, diesem raffinierten Ganoven das Handwerk zu legen und ihn mit dessen eigenen Waffen zu schlagen. Natürlich hatte er auf den Zusammenhalt der gesamten Ermittlergruppe gehofft, aber weder die Dienststelle noch die Staatsanwaltschaft hatten ihm seine Kreativität gedankt. Im Gegenteil. Plötzlich waren die Chefs zu Moralaposteln mutiert und hatten den Rechtsstaat über die Gerechtigkeit gestellt, obwohl sie früher in manchen Fällen selbst die Früchte vom verbotenen Baum genascht hatten. Überrumpelt, verletzt und enttäuscht hatte er vor den Scherben seines Berufslebens gestanden. 39 Jahre alt, Kriminalhauptkommissar im Bayerischen Landeskriminalamt, mit Vorermittlungen für ein Disziplinarverfahren konfrontiert, das zur Entlassung aus dem Dienst hätte führen können. Von den Kollegen gemieden, vom Chef bedrängt, freiwillig den Dienst zu quittieren, vom beauftragten Rechtsanwalt entmutigt und von jenem Staatsanwalt, mit dem er häufig zusammengearbeitet hatte, wegen möglicher Konsequenzen über das Disziplinarische hinaus, vollends eingeschüchtert, war ihm nur der wenig schmeichelhafte Abschied geblieben. Anstatt einen Betrüger dingfest zu machen, hatte der Strafverfolgungsapparat einen erfolgreichen Ermittler in die Wüste geschickt. Alex hatte gegen Zusicherung einer Verfahrenseinstellung seinen Dienst gekündigt und war arbeitslos geworden. Als er sich auf die Stellenanzeige einer Detektei beworben hatte, hatten auch privat etliche unerfreuliche Monate hinter ihm gelegen. Damals hätte er nach jedem Strohhalm gegriffen, um wieder auf die Beine zu kommen. Er war dem Privatermittler Moritz Dandalo bis heute dankbar, von ihm trotz seiner unangenehmen Vergangenheit eingestellt worden zu sein. Beim Vorstellungsgespräch hatte er Dandalo seine Geschichte erzählt. Dandalo hatte ihm wortlos zugehört, war danach aufgestanden, hatte ihm die Hand gereicht und gesagt, nächste Woche fangen Sie bei mir an. Das war der Anfang von Alex' neuem Berufsleben als Privatermittler gewesen. Jetzt also erschrak er ein wenig, holt mich die Vergangenheit ein und bin ich wieder dabei, in ein fremdes Rechnernetz einzubrechen. Wie vor 10 Jahren würden die Erkenntnisse, die sich aus dem Datenklau ergaben, in einem ordentlichen Verfahren nicht verwertbar sein. Nicht, dass er das damals nicht gewusst hätte. Schließlich kennt man als Ermittler die Früchte vom verbotenen Baum. Trotzdem hätte man, ohne die Herkunft der ersten Anhaltspunkte offenzulegen, mit weiteren Schlussfolgerungen zum Ziel gelangen und den Täter überführen können. Stattdessen war der damals straffrei ausgegangen und erfreute sich heute eines beträchtlichen Vermögens zweifelhafter Herkunft. Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Alex wollte kein Moralapostel sein und er war auch keiner, wenngleich er sich seinem besonderen Gerechtigkeitsempfinden verpflichtet fühlte, das nicht zwangsläufig mit dem Rechtssystem in Einklang stand, sondern manchmal eher den Maßstäben einer griechischen Tragödie folgte. Daher hielt er es für richtig, Olga und ihrem Mandanten zu helfen, selbst wenn er dabei in Konflikt mit § 202a des deutschen Strafgesetzbuches kam. Und damit wäre ich mit meinem ersten Leseteil am Ende und würde mich natürlich freuen, wenn ich die eine oder andere Leserin oder den einen oder anderen Leser neugierig gemacht hätte. Was meinst du, Emilia?
Ich denke schon. Ich fand das jetzt spannend. Also ich bin neugierig.
Dankeschön.
Erzähl uns doch ein bisschen was über deine Figuren. Stell dir einfach mal bitte vor.
Ja, da muss ich jetzt halt eigentlich gar nicht mehr so viel erzählen, weil er am Anfang schon geschwätzig war. Also wie gesagt, meine Hauptfigur, mit der ich vorhabe, auch über mehrere Romane hinweg Leserinnen und Leser für das eine oder andere Thema kriminalistischer, aber auch gesellschaftlicher Art zu interessieren, ist die Olga. Die Olga ist so 33 Jahre alt und seit 3 Jahren als Einzelkämpfer Rechtsanwältin unterwegs in Strafsachen in erster Linie. Das ist insofern ein bisschen ungewöhnlich, weil wir heutzutage ja diese Tendenz haben, dass alles in internationalen Großkanzleien zusammengefasst ist und so die kleine Anwältin und der kleine Anwalt, die mehr oder weniger alleine für ihre Mandanten da sind, am Aussterben sind. Der zweite ist ihr Privatermittler, der Alex, ein verkrachter Hauptkommissar, der eine ja, schwierige Ehescheidung hinter sich hat und ein leider dann auch schwieriges Verhältnis zu seiner Tochter aus dieser Ehe. Und der Alex ist also, obwohl er ja schon mal mit sehr seltsamen Methoden, ne, Misserfolg hatte als Kommissar, ist also nach wie vor eben der Gerechtigkeit besonders verbunden und da sind ihm die Mittel und Wege manchmal wichtiger, dass man zum Ziel kommt, als die Frage, ob das dann alles also wirklich mit ganz rechtsstaatlichen Dingen zugeht, ohne dass unser Alex dann aber einer ist, der in die Richtung geht, ein Mann sieht rot. Wen wir nicht gehört haben, und zu der Figur werde ich auch nichts vorlesen, das ist diese IT-Spezialistin, die Zufallsbekanntschaft, die für Olga noch ganz wichtig wird, das ist die Sonja. Und da möchte ich jetzt also nicht zu viel verraten, aber zwischen Olga und Sonja, da entwickelt sich dann etwas und die Geschichte der beiden, könnte ich mir vorstellen, die trägt dann auch über mehrere Bücher hinweg, bis sie zu Ende erzählt ist. Dem Alex seine Geschichte wird über 3 Bücher hinweg erzählt werden und der zweite Band wird im Sommer erscheinen und der dritte Band dann vermutlich nächstes Jahr und da wird man dann also diesen alten Haudegen und Kriminalhauptkommissar AD näher kennenlernen. Wer dann in dem Buch Der bodenlose Fall noch sehr wichtig ist, habe ich ja schon am Anfang gesagt, das wird dann der tragische Held sein und über den werde ich also dann im zweiten Leseabschnitt also ein neues Stück vorlesen, nämlich der Bauingenieur, der für das Sanierungsprojekt dieses fiktiven europäischen Theaters in München verantwortlich ist.
Wo spielt dein Buch?
Also das Buch spielt von Anfang bis Ende in München. Also auch die ganzen Verwicklungen spielen in München. Und dieses fiktive große Bauprojekt Europäisches Theater spielt auch in München. Und wir haben in München, und da durfte ich 10 Jahre oder musste ich, oder ja in erster Linie durfte ich, aber es war sehr anstrengend und manchmal dann mühsam, ein großes, sehr, sehr großes Bauprojekt in München begleiten und die Erfahrungen, die ich in diesen 10 Jahren machen musste, gehören also in den Bereich Wahrheit und weil man ja die Wahrheit, so wie sie ist, nicht so ohne weiteres schildern kann, ist das Ganze dann transponiert worden in die Dichtung des Europäischen Theaters. Aber der Handlungsort ist von der ersten bis zur letzten Seite München und deswegen steht auch auf dem Buchumschlag München-Krimi, obwohl die Hamburger wissen, das könnte in Hamburg spielen, die Berliner wissen, es könnte in Berlin spielen, die Stuttgarter wissen, es könnte in Stuttgart spielen und was es so in Köln so an Großprojekten gibt, ist mir gerade nicht so geläufig, aber decken wir mal den Mantel des Schweigens darüber.
Magst du gleich mal weiterlesen? Also ich bin jetzt wirklich sehr neugierig, wie das in deinem Buch jetzt weitergeht.
Also es freut mich, liebe Emilia, wenn du neugierig bist. Und dann würde ich so im zweiten Leseabschnitt zunächst ein kleines bisschen zur Olga kommen und danach, wie angedroht, zu Sascha Wallot, unserem Bauingenieur. Also jetzt gehen wir ein kleines bisschen zur Olga, weil ich die Olga auch noch mit ihrer Leidenschaft ein bisschen vorstellen will und danach zum Sascha. Und ich mache einfach zwischen Olga und Sascha eine Hustenpause, damit sich die beiden Teile dann voneinander unterscheiden, wenn du damit einverstanden bist, liebe Emilia.
Natürlich.
Stunden später lagen sie bei gedimmtem Licht aneinander geschmiegt im Bett. Olgas Kopf auf Sonjas Brust, und erzählten sich mit den leisen Stimmen von Teenagern, die wispernd im Schlafsaal des Ferienlagers ihre unschuldigen Geheimnisse austauschen, Episoden aus ihrer Vergangenheit. Mit abendmüder Sprunghaftigkeit plauderten sie über ihre Erlebnisse und erfreuten sich an den vielen Puzzleteilen, die nach und nach ihre Vergangenheit lebendig werden ließen. Aus der bevormundenden Haltung ihrer Mutter gegenüber dem sanftmütigen Vater war Olga stets ein erstes Bedürfnis nach mehr Gerechtigkeit erwachsen, denn der Papa hat die Mutters Tadel oftmals gar nicht verdient gehabt. »Wie kam es, dass du später Jura studiert hast?«, fragte Sonja. »So genau kann ich dir das nicht sagen, aber schon als Kind hatte ich einen Sensor für Ungerechtigkeiten.« »Wie das?« »Meine Mama ist ein kleiner General. Sie hat daheim die Hosen an. Mein Papa dagegen ist ein sanftmütiger und tapsiger Bär. Immer wenn ihm irgendwas schief ging, hat ihn meine Mama getadelt. Das fand ich ungerecht.« »Armer Papa, lebt er noch?« »Ja, es geht ihm gut. Vielleicht willst du ihn mal kennenlernen.« »Gern. Ich habe meinen leider nicht mehr. Aber erzähl weiter, wie du zur Juristerei gekommen bist.« Richtig angestachelt wurde mein Gerechtigkeitsempfinden in der Oberstufe. Zum Schuljahresabschluss wollten wir in der Theatergruppe Dürrenmatts Besuch der alten Dame aufführen und ich sollte die Claire Zachanassian spielen. Ich war stolz wie Oscar und paukte die Rolle wie verrückt. Aber bevor es mit den eigentlichen Proben losging, sollte ich plötzlich Alfreds Ehefrau spielen, weil für Claire auf einmal Birgit Brömel vorgesehen war. Eine krasse Fehlbesetzung, die mit ihrem dünnen Stimmchen, die bei jedem dritten Satz die Soufflöse brauchte, schimpfte Olga. Aber Birgits Eltern waren großzügige Wohltäter der Schule. Ich bin aus der Theatergruppe ausgetreten und seitdem reagiere ich allergisch auf Ungerechtigkeiten. Damals habe ich das erste Mal daran gedacht, Jura zu studieren, stellte Olga fest, gähnte und erzählte nun mit Begeisterung vom Klettern. Dann war ich zum ersten Mal am Fels. Wie hart und rau er sich anfühlt. Jeder Fels ist anders. Es ist, wie wenn du verschiedene Stoffe in die Hand nimmst. Der abgespeckte Kalk einer vielbegangenen Route ist anschmiegsam wie Seide. Dagegen fühlt sich ein wilder Kalkfels, der selten Menschen sieht, wie ein alter, kratziger Wollpullover an. Granit mit seiner feinen Struktur ist kühl und erhaben. Er muss durch seine Leisten und Risse erobert werden und hat was von einem kräftigen Lodenstoff, während ein in der Sonne schimmernder Gneis sich anfühlt wie klassischer englischer Tweed. Die Felswände sind ein Geschenk für meine Hände. Ich darf meine Fingerkuppen in kleine Dellen legen und die Füße allein wegen ihrer Reibungskraft aufsetzen, darf in Tropflöcher greifen, auf schmalen Leisten antreten, in beliebiger Choreografie jede denkbare und manche unfassbare Bewegung machen und der Schwerkraft trotzen. Ich bin nicht von dieser Welt, wenn ich richtig klettere. Jetzt kommt noch ein kleiner Textabschnitt über meinen tragischen Helden, Sascha Wallot. Federgabel und Heckdämpfer sorgten bei seinem neuen Mountainbike für erstaunliche Laufruhe, obwohl es ruppig bergab ging. Der Ritt über die Wurzeln beschwingte ihn umso mehr, je steiler der Trail in den Wald schnitt. Als der erste Sprung über den künstlich angelegten Tabel gemeistert war, genoss er das Adrenalin und die Herausforderung des anspruchsvollen Downhills. Von einer Sekunde zur anderen verschwanden all die Gedanken, die ihn bergauf auf dem Forstweg begleitet hatten. Das große Bauprojekt, dem er sich vor einigen Jahren verschrieben hatte und das ihm zunehmend Sorgen bereitete, löste sich im Surren der Kette auf. Jede Kurbelumdrehung geriet zu einem Akt der Befreiung. Als er über die Rampe hinausflog, fühlte er sich so unbeschwert wie seit Monaten nicht mehr. Jung und kraftvoll, bereit, die ganze Welt zu erobern, so fühlte er sich. Er wollte seine Freude darüber hinausschreien, als sich das Vorderrad bei der Landung an einem Stein verkantete und er kopfüber den Abhang hinunterstürzte. Schlagartig wurde es dunkel. Als Sascha Wallot aufwachte, blickte er in blaue Augen und fragte sich verwirrt, was dieser schagallsche Engel mitten im grünen Wald von ihm wollte. Der Engelsmund bewegte sich und formte Worte, die Sascha nicht verstand, weil er nichts hörte. Das Gesicht, zu dem Augen und Mund gehörten, erschien ihm wie die Inkarnation des absolut Schönen, die Offenbarung dessen, dem er seit frühester Jugend nachgejagt war, mit einer oftmals an Selbstverleugnung grenzenden Leidenschaft. Vollendete Schönheit und beglückende Harmonie in einem göttlichen Antlitz, wie es seit Mona Lisa nicht mehr erschaffen worden war, zum Greifen nah und zu Tränen rührend makellos. Sascha wollte die Hand heben und diese wohlgerundete Wange berühren, doch er sah kein Ergebnis seines Bemühens. Er spürte nichts und er hörte nichts. Während dieser himmlische Mund weitere Worte formte, nahm ein Gedanke in seinem Kopf Gestalt an, der ihn mit Schmerz erfüllte und in die Wirklichkeit trug. »Ich bin tot!« »Nein«, erkannte er, »schlimmer als das. Lebendig, aber gelähmt.« Ein Zittern überkam seinen Körper und ein Schrei entrang sich seiner Brust. »Bin ich das?« fragte er sich und wollte sich aufrichten. Eine sanfte Hand hielt ihn behutsam zurück. In den Augen über ihm regte sich so etwas wie Zuversicht. In ihm breitete sich eine flammende Hitze aus, die ihm die Kehle zuschnürte und die Brust eindrückte. Panisch versuchte er, sich zu erinnern, ob er jemals und wenn ja, wann eine solche Angst empfunden hatte wie in diesem Augenblick, da ihn ein Engel betrachtete. In seinem Kopf erklang ein hohl brummendes Om Mani Padme Hum. Wann hatte er das letzte Mal gebetet? Eine düstere Kapelle tauchte aus der Erinnerung auf. Er hörte den Gesang von Nonnen, in den er andächtig eingestimmt hatte. Er sah das gütige Gesicht von Schwester Ursula, die ihn damals betreut hatte, nachdem er vom Scharlach genesen zurückgedurft hatte zu den Salesianerinnen, die ihn vorbereiteten auf die heilige Kommunion. Damals hatte er Mönch werden wollen. Nicht nur dieser Wunsch hatte sich in Luft aufgelöst, nein, binnen weniger Jahre war ihm die Fähigkeit zu beten abhanden gekommen und das buddhistische Mantra hatte sich über die Jahre weniger als Gebet, denn als mystischer Wunsch in ihm eingenistet, der nur Gestalt annahm, wenn ihm zu viele Widrigkeiten begegneten. Aber jetzt betete er, wenngleich ungeschickt und mehr fordernd als bittend.
lass mich nicht gelähmt sein. Und weil tief in ihm eine Stimme wisperte, dass es so einer existenziellen Bitte gut tat, wenn man sie mit einem Versprechen verband, ergänzte er, dann will ich künftig ein anständiges Leben führen. Während er in die dunkelblauen Augen des Chagall-Engels blickte, konnte er sich nicht vorstellen, wie schwierig es demnächst sein würde, das Versprechen einer anständigen Lebensführung auch nur annäherungsweise zu erfüllen. Noch brannte diese ungestümte Angst in ihm und lähmte ihn mehr als der Schock, den der Sturz mit dem Mountainbike ausgelöst hatte. Er stöhnte vor Angst und wurde freudig erregt, als er hörte, dass er stöhnte. Ruhig bleiben, drang der Gesang des Engels an sein Ohr. Nicht bewegen, bald ist jemand da. Hilfe ist unterwegs. Schlagartig verstand er, warum sich Odysseus hatte an den Mast binden lassen. Diese Stimme war Sirenengesang. Sascha wünschte nichts sehnlicher, als dieser Melodie ohne Unterlass lauschen zu dürfen. Wieder wollte er diese Wange streicheln, doch aus seinem Zucken des rechten Arms nahm er nichts wahr. Trotzdem beruhigte ihn das, denn ein Zucken war mehr als reine Taubheit. Ein Zucken war zumindest ein Anfang. Sascha wunderte sich über seine mystischen Anwandlungen und stellte mit verklüffender Klarheit fest, dass er dabei war, sich in Chagalls Engel zu verlieben. Beinahe ärgerte er sich über die Stimmen der Sanitäter, die mit einer Bahre herbeigeeilt kamen. Die Magie des Augenblicks wich der hektischen Betriebsamkeit der Unfallrettung. Vorsichtig schoben die Retter die Trage unter ihn. Mit einem lauten Zischen blies sich die Unfallbahre auf, stabilisierte ihn in seiner Haltung und sperrte ihn körperlich ein, vor allem als die Sanitäter ihn mit dem Rückhaltegeschirr für den Transport sicherten. Chagalls Engel entschwand seinem Blickfeld. Sascha schwebte durch den Wald und bald darauf mit knatternden Rotoren aus dem Tal hinaus ins Krankenhaus.
Sind wir zuversichtlich, dass in einigen Wochen die volle Funktionalität zurückkehrt, sagte der Chefarzt des Universitätsklinikums und drückte Saschas linken Arm.
Die Worte des Arztes rauschten an Saschas Wahrnehmung vorbei wie ein kaum zu empfangender Radiosender auf Langwelle. Er nickte mechanisch und war froh, als die Ärzteschar das Zimmer verließ. Allein wollte er sein, damit er seinen Tränen freien Lauf lassen konnte. Gelähmt, er war gelähmt, wenn auch nicht am ganzen Körper, sondern irgendwie einseitig, vor allem der rechte Arm. Es interessierte ihn einen Dreck, warum der Sturz und der gebrochene Wirbel genau zu so einem Schadensbild geführt hatten, und er wollte kein Einverständnis geben, als Demonstrationsobjekt da zu sein für viele Studenten. Einzig der Selbstmitleid gedrängten Frage, warum das ihm, ausgerechnet ihm, und warum gerade jetzt, ausgerechnet jetzt passiert war, wollte er sich widmen und dabei sein Leben analysieren, das im zurückliegenden Jahr mehr und mehr aus den Fugen geraten war. Dankeschön.
Das war sehr schön.
Freut mich, wenn es dir gefallen hat.
Ja.
Man kann dann so irgendwann auf Seite 30 im Buch weiterlesen.
Das ist gut zu wissen. Lass uns mal ein bisschen über deine Entstehung von deinem Buch sprechen. Wie bist du auf die Idee gekommen?
Ja, also ich habe ja vorhin verraten, dass ich 10 Jahre lang ein sehr, sehr großes Bauprojekt hier in München betreut habe, und zwar auch übers Controlling. Und die Kosten sind natürlich, weil ihr in Berlin wisst, wer das mit Kosten ist, ne?
Ja.
Die Hamburger wissen es auch, ne? Die Kosten wachsen ins Uferlose, und irgendwann bist du also vollkommen entnervt und froh, wenn du den Job jemand anders in die Hände legen kannst. Das Ganze war dann teilweise für mich ein bisschen unerfreulich. Und
irgendwann dachte ich mir, ja, man muss sich sehr von der Seele schreiben. Also das eine oder andere ist für einen Literaten vielleicht auch Schreiben ein Therapeutikum. Also ich schreibe grundsätzlich nicht autobiografisch, aber manche Geschichten liegen natürlich auf der Straße und diese Geschichte mit diesem großen Bauprojekt habe ich natürlich dann doch sehr intensiv auch mit Freude, ne? Also insgesamt überwog gleichwohl die Freude begleitet, aber dann möchtest diese Geschichte loswerden. Aber du kannst so eine Geschichte natürlich nicht so erzählen, wie sie in Wahrheit stattfindet. Das Ganze ist auch sehr komplex. Und dann dachte ich mir, na, da machst du jetzt was draus. Ne? Und dann erfindest du ein bisschen eine Geschichte drumherum. Und es ist mir, ich bin ja Jurist und habe natürlich im Freundeskreis ein paar Juristinnen und Juristen, ne, ist mir also auch so ein banaler Fall von so einer Unterschlagung untergekommen. Und dann dachte ich mir, ach, und da bindest du jetzt etwas vollkommen Banales mit so etwas Großem, das aber irgendwie dann ja auch wieder banal ist, zusammen. Und daraus spinnst einen leisen, bisschen versteckten, ja, in Anführungszeichen Wirtschaftskrimi, ne? Und das Thema Bauen und so weiter und so fort. Ne? Und dann musste ich mir natürlich überlegen, ja, und wer soll sich jetzt um das Ganze kümmern? Und dann dachte ich mir, wie gesagt, Vater einer Tochter, nimm doch eine junge Rechtsanwältin. Junge Rechtsanwältinnen haben es nicht einfach. Wir leben ja leider nach wie vor in einer relativ patriarchalischen Gesellschaft. Das ist im juristischen Bereich so, obwohl die Kolleginnen in der Jura die besseren Examina schreiben, ins lange Ende verdienen dann die Kollegen das größere Geld. Also du hast ein bisschen was für eine junge Anwältin und da lässt du was einfallen. Und so kam das dann zusammen. Nachdem ich meinen letzten Roman vor 16 Jahren veröffentlicht hatte und ich habe früher viel historische Romane geschrieben, da muss man sehr viel recherchieren und sehr genau sein. Nachdem ich im Wissenschaftsministerium über mehr als 13 Jahre ganz viele historische Einrichtungen betreut habe und die Professorinnen und Professoren immer genau geguckt haben, was ich gemacht habe, dachte ich mir, na, das tue ich mir nicht mehr an, dass ich so intensiv recherchiere. Also gehst du in die Jetztzeit und schreibst Krimis und aus diesem Konglomerat heraus ist eben dann der bodenlose Fall entstanden und die Olga. Und die Olga darf jetzt eben durch mehrere Romane hindurch sich entwickeln und hoffentlich nach und nach viele Leserinnen und Leser finden. Aber ich habe schon mitbekommen, also die Leserinnen sind viel dankbarer, wenn es ein Krimi gibt, in dem es keinen Mord und keinen Totschlag gibt, als die Leser, die Knaben, die fragen dann immer, ja, und wann wird jetzt jemand umgebracht? Und dann sage ich, ja, du musst halt nur 500 Seiten warten.
Wo schreibst du? Hast du ein Schreibzimmer oder schreibst du gerne im Café?
Nein, ich bin tatsächlich altmodisch, also ein altmodischer Professional, der zu Hause am Schreibtisch schreibt. Und das auch noch, seit ich keinen Brotberuf mehr ausüben muss, sondern im Ruhestand bin, also zu relativ, ja, spießig festgelegten Zeiten. Ich stehe in der Früh auf, koche für meine Frau, die noch arbeiten muss, Tee. Dann bringe ich ihr den Tee ans Bett und danach hole ich sie aus dem Bett raus in die Küche, dann gibt es Frühstück und dann sage ich, und jetzt muss ja jemand von uns Geld verdienen, das bist du. Und ich gehe dann an den Schreibtisch und versuche also von morgens 7 Uhr bis Mittag 11 Uhr meine tägliche Seite, eine Seite ist Pflicht, zwei Seiten sind in Ordnung, drei Seiten ist dann schon super und das versuche ich zu schreiben. Und dazwischen fällt mir dann aber ein, man kann vielleicht Gemüse einkaufen oder man kann mal Fenster putzen oder Vorhänge waschen. Also ich werde so ein richtiger, knuddeliger, alter Hausmann nebenbei. Aber schreiben tue ich also an meinem Schreibtisch und das habe ich eigentlich früher auch immer gemacht, ganz früher mit der Hand, später dann mit der Kugelkopfmaschine und mittlerweile sitze ich vor so einem modernen Computer und genieße es, dass ich kein Papier mehr wegwerfen muss, wenn ich eine ganze Seite wegschmeiße, weil sie mir nicht gefällt, sondern ich drücke einfach nur noch auf Delete.
Warum bist du Autor geworden?
Also wahrscheinlich deswegen, weil ich nichts anderes kann. Das klingt jetzt dumm, aber wie gesagt, ich war als junger Mensch eigentlich schon so ein bisschen ein Märchenerzähler und ich wollte auch immer schreiben. Das war so die Möglichkeit für mich, meine Kreativität zum Ausdruck zu bringen. Wenn ich wirklich musikalisch wäre, hätte ich viel lieber Musik gemacht, aber ich bin leider nicht einmal taktsicher. Und wenn ich malen könnte, dann wäre ich Maler oder Bildhauer geworden. Aber mit mir kann man also nur einfachste Comics fabrizieren, also mit Strichmännchen, das geht schon noch und alles andere wird schwierig. Und Märchen erzählen, das funktioniert immer. Und die Kreativität in mir, die wollte wohl von Haus aus raus. Und das andere ist natürlich, das fällt mir jetzt mit Mitte 60 leichter, es zuzugeben, als wenn ich noch jünger war. Mit dem Schreiben und Publizieren verbindet sich auch etwas, was man zurückkriegt, Anerkennung. Das heißt also, man füttert also ein bisschen die eigene Eitelkeit. Und von daher muss ich sagen, bin ich irgendwie recht froh. Ich bin jetzt bei einem kleinen, unabhängigen Verlag. Da sind die Auflagenzahlen niedrig und das Geld, das man bekommt, ist auch niedrig. Und damit ist also auch das Feedback, das man bekommt als Nahrung für die eigene Eitelkeit, überschaubarer. Obwohl man sich natürlich über jedes verkaufte Buch freut, das ist ganz klar. Aber als jüngerer Autor, da habe ich mich also schon extrem gebauchpinselt gefühlt, wenn ich festgestellt habe, ich bin jetzt halt einmal mit einem Roman in der 7. Auflage. Ne? Ja. Ist halt so.
Wo finden wir dich bei Social Media?
Man findet mich eigentlich überall unter meinem Klarnamen auf Facebook und auf Instagram. Und weil ich witzigerweise auch eine ungefähr 32-jährige Soziologiefreundin aus dem Fitnessstudio habe, versuche ich also auf meinem Instagram-Kanal jeden Tag wenigstens ein nettes Foto zu posten mit mehr oder weniger geistreichen, kurzen Gedanken dazu, weil meine Fitnessstudio-Freundin, wie gesagt, Soziologin, die sagt zu mir immer, Georg, du musst Traffic generieren. Also man findet mich auf Instagram, man findet mich auf Facebook und man findet mich auf YouTube, man findet mich immer unter meinem Klarnamen Georg Brun. Und ich habe als alter Knabe auch gelernt, ein bisschen eine Homepage zu fabrizieren und ich hoffe, sie gefällt, also www.georgbrun.de, da kann man mich auch finden, da findet man dann auch meine große andere Leidenschaft, nämlich den Alpinismus und findet das eine oder andere zu meinen alpinen Bergtouren der letzten 10 Jahre.
Das klingt interessant.
Das will ich hoffen.
Natürlich. Ich bin ganz geflasht, das wusste ich gar nicht von dir.
Ja, ein bisschen Überraschung, liebe Emilia, musste ich mir ja noch aufheben. Ne?
Ja, finde ich gut. Wo können wir denn jetzt dein Buch kaufen?
Ja, mein Buch kann man im Buchhandel kaufen. Natürlich haben die Buchhandlungen es nicht da. Man muss es bestellen. Es ist aber über die Barsortimente innerhalb eines Tages lieferbar. Man kann es natürlich auch bei Amazon, bei Thalia und all denen, die Internetverkauf machen, erwerben. Und es gibt es auf all diesen Plattformen auch als E-Book. Und ja, also von daher überhaupt kein Problem. Und wer meinen kleinen Verlag ganz unmittelbar unterstützen will, der kann ja mal den Verlag besuchen. Der Verlag ist der Bookspot Verlag, also Book und Spot in einem Wort. Und das ist bezeichnenderweise ein ganz tolles Team von drei jungen Frauen, die im Bookspot Verlag die Bücher machen. Und sie machen es unheimlich liebevoll und mit Engagement. Und wenn jemand interessiert ist, die machen also auch tolle Fantasy-Romane, machen tolle historische Romane bei Bookspot. Wie gesagt, ein kleiner, unabhängiger Verlag. Und das ist vielleicht in der heutigen Zeit auch besonders wertvoll, weil die großen Verlage bedienen natürlich auch doch sehr stark den Mainstream-Geschmack. Das ist auch schwer in Ordnung. Also ich lese auch sehr viel Mainstream. Aber manchmal ist es halt auf so einer Wiese schön, wenn du den einen oder anderen Frauenschuh oder eine andere Orchidee siehst oder ein Edelweiß und nicht alles voller Tulpen.
Was wünschst du dir von deinen Lesern?
Ach, von meinen Leserinnen und Lesern wünsche ich mir gar nichts. Ich wünsche Ihnen, wenn Sie von Georg Brun was lesen, dass Sie danach es aus der Hand legen und nicht sagen, es war vertane Zeit, sondern dass Sie sagen, ach, es war mindestens ein schöner Zeitvertreib und vielleicht das eine oder andere, dass Gedanke entsteht. Also in meinem nächsten Buch über Olga wird es um Organtransplantationen gehen. Meine Frau ist Chirurgin und die hat bis vor ein paar Monaten auch intensiv mit Eurotransplant zusammengearbeitet. Und im nächsten Abenteuer von Olga geht es also in erster Linie um Nierentransplantationen und so die ganze Problematik drumherum. Und da zum Beispiel, wenn Leserinnen und Leser danach auf die Idee kommen, zu sagen, ach, weißt du was, ich fülle für mich persönlich einen Organspendeausweis aus, weil wir zu wenig Organspender haben und weil beim einen oder anderen Menschen das Leben dran hängt, ob, wenn ein Mensch bedauerlicherweise sein Leben verliert, er aber eine gesunde Leber hat, ne, und diese Leber dann einem anderen Menschen hilft, weiter zu leben. Also sowas, das wäre was. Und ansonsten, wie gesagt, hoffe ich, dass die Leserinnen und Leser einfach die eine oder andere vergnügliche Stunde haben. Es ist ganz klar, wenn sich jemand meldet, dann freut man sich über Rückmeldung. Also ich freue mich sogar über einen Verriss. Das ist manchmal ja ganz amüsant, aber in erster Linie schreibe ich in die Richtung, zu hoffen, dass ich den einen oder anderen Menschen einfach ein bisschen unterhalten kann, ihn ein bisschen wegführen kann vom Alltag und ihm dann gleichwohl das eine oder andere, was so in unserem Leben da ist, vielleicht so nahe bringen kann, dass eben dann, wenn es um Nierenspenden zum Beispiel geht, jemand sagt, ach, jetzt schau ich mal im Internet, wie schaut denn das aus, wie ist das? Und dann vielleicht sagt, ach, weißt du was, ich schreibe jetzt für mich selber eben so einen Organspendeausweis raus und tue mir den in den Geldbeutel. Und also ich glaube ja, dass es sowas wie Schicksal auch gibt. Ne? Und wer so einen Organspendeausweis hat, der wird sein Organ erst hergeben müssen, wenn er 95 ist. Und dann hat es auch geholfen.
Ja, da gebe ich dir recht. Vielen Dank, dass du heute mein Gast warst. Das war sehr interessant. Ich hoffe natürlich, du kommst wieder und hast vielleicht auch wieder eine Überraschung für mich dabei.
Ja, also liebe Emilia, ich will erst einmal ganz, ganz herzlich Danke sagen für die Einladung. Du wirst nicht überrascht sein. Ich habe mir in den letzten Wochen relativ viele deiner Podcasts angehört und muss also sagen, also teilweise, also vor allem die Autorinnen haben Stimmen gehabt zum Niederknien und die Texte waren also abwechslungsreich und ich wünsche also deinem Podcast alles, alles, alles Gute. Und wenn ich wieder eingeladen werde, dann komme ich gern und mit der Überraschung, na, ich werde dir versprechen, ich lasse mir was einfallen.
Da freue ich mich. Du bist auf jeden Fall eingeladen. Ganz herzlich, ja? Also ich würde mich sehr freuen und danke für dein Kompliment.
Bitte, war die Wahrheit.
Dankeschön. Das freut also, mich wirklich sehr.
Dann danke, alles Gute und bis zum nächsten Mal.
Also, bis zum nächsten Mal. Eure Emilia.
Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und über eine Bewertung würden wir uns sehr freuen. Meine Lesung.